erstmal vielen Dank noch für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Wie gesagt, ich bin Redakteurin im Inlandsressort der Tageszeitung Taz in Berlin und beschäftige mich da vor allen Dingen mit den Themen Arbeitsmarktpolitik, Sozialpolitik, Gewerkschaften. Und heute ist mein Fokus nochmal darauf zu gucken, die Entwicklung von Armut und Reichtum und Ungleichheit in Deutschland. Und das, ich habe jetzt bei dem Vortrag von Herrn Zeitze die ganze Zeit gedacht, das ergänzt sich total super, weil er ja sozusagen im Großen auf Strukturen eingegangen ist. Und ich werde jetzt nochmal das so ein bisschen an einigen Punkten vertiefen mit Zahlenmaterial. Also ich bin diejenige, die Sie doch ein bisschen auch mit Zahlen und Statistiken traktiert. Aber das ist ja auch wichtig bei dem Thema. Und habe ein paar Folien vorbereitet. Ich weiß nicht, das ist nicht sonderlich groß. Also vielleicht überlegen Sie sich noch ein bisschen nach vorne zu rücken. Also hier ist ja vorne noch Platz, können Sie ja jetzt machen oder nachher, wenn man sieht, man kann es nicht so gut lesen. Das Thema Armut und Reichtum in Deutschland ist ja interessanterweise gerade heiß debattiert. Wir haben zum einen die ganzen Auseinandersetzungen über die Managergehälter und wie da sozusagen die Kluft auseinandergeht zwischen den Normalverdienern und der Entlohnung für Leute in den Vorstandsgremien. Wir hatten diese Abzockerinitiative in der Schweiz, die ja auch hier bei uns breit diskutiert ist, wo jetzt sozusagen auch die Bundesregierung und auch auf der EU-Ebene nachgesteuert werden soll und so ein bisschen auf das gleiche Modell zurückgegriffen werden soll. Und wir haben natürlich die ganzen Debatten über den Armuts- und Reichtumsbericht jetzt gehabt. Und das war ja quasi zum ersten Mal jetzt das Phänomen, dass man tatsächlich in der Öffentlichkeit schön nachverfolgen konnte, wie so ein Armuts- und Reichtumsbericht sozusagen, wie an dem nachgesteuert wird durch Herrn Rösler und das Bundeswirtschaftsministerium. Und ich werde anhand dieses Armuts- und Reichtumsberichtes heute auch tatsächlich nochmal auf ein paar Zahlen eingehen, weil er natürlich trotz allem, also trotz aller, ich sage mal, trotz allen Kampfes um bestimmte Formulierungen und Deutungen ist es natürlich ein Werk oder ist es eine Studie, die wichtig ist, wo auch wichtige Zahlen weiterhin drinstehen. Und ich habe mir das so oft geteilt, dass ich einerseits ein bisschen was sagen werde zu der Entwicklung der Vermögen in Deutschland, andererseits nochmal eingehe genauer auf die Entwicklung der Lohneinkommen und zum Dritten ein bisschen was sagen möchte zu der Entwicklung der Armut und sozusagen den Trends in der Armutentwicklung in Deutschland. Ich fange also an mit meinem ersten Punkt, und zwar ist das die Frage, wie hat sich eigentlich Vermögen in Deutschland entwickelt, wie hat sich die Ungleichheit entwickelt und wie gesagt, spreche jetzt erstmal über Vermögen, das heißt vielleicht nochmal ganz kurz zur Definition, was verstehen die Wissenschaftler darunter, wenn sie sich das angucken, sie verstehen darunter einerseits den Immobilienbesitz, sie verstehen darunter das Betriebsvermögen, das Geldvermögen, was vorliegt, dann aber auch wertvolle Gegenstände, Kunst, Schmuck etc. pp. Und sprechen immer vom privaten Nettovermögen. Das heißt, alles, was an Vermögen da ist, wenn man die Schulden abgezogen hat, also wenn sozusagen Verpflichtungen nicht mehr existieren. Und wenn man sich das anguckt, wie sich das entwickelt hat in den letzten Jahrzehnt vor allen Dingen, es ist ein länger währender Prozess, aber ich gucke vor allem auf die letzten 10 Jahre, dann stellt man fest, da hat es eine enorme Konzentration gegeben und die kann auch der Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung nicht wegreden. Und wir gucken mal auf die erste Grafik, das sind jetzt alles Grafiken, die ich mitbringe, die habe ich jetzt nicht selber gebastelt, sondern die gibt es dankbarerweise, das ist jetzt tatsächlich eine aus dem Armuts- und Reichtumsbericht. Und man sieht hier sehr eindrücklich, wie sich das entwickelt hat. Hier sind jetzt die Jahre 1998 bis 2008 abgebildet. Man sieht sozusagen, wie das Nettovermögen der obersten 10% der in Deutschland lebenden Bevölkerung, über 17 wird das, glaube ich, immer gezählt, zugenommen hat. Die besitzen mittlerweile mehr als die Hälfte sozusagen des gesamten privaten Nettovermögens, was in der Bundesrepublik existiert oder was in Deutschland existiert. Man sieht unten ganz, ganz klein, also man wird das wahrscheinlich kaum noch erkennen, weil die Farben nicht ganz unterschiedlich sind, dass die unterste Hälfte, also tatsächlich die untersten 50% der Bevölkerung, dass deren Anteil am Nettovermögen gesunken ist. Der war sowieso nicht besonders hoch 1998, er lag bei 3% und liegt jetzt bei nur noch 1%. Ja, also man sieht, in Deutschland gibt es eine extreme Ungleichheit, und die hat sich in den letzten Jahren auch nochmal verschärft. Das sind allerdings jetzt Zahlen, die gehen bis 2008. Das sind die neuesten vorliegenden Daten aus dem Armuts- und Reichtumsbericht. Die basieren auf der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe. Das ist vom Statistischen Bundesamt ermittelt. Und das ist mein Anlass, auch noch mal ein bisschen was zu der Frage der Daten zu sagen. Also wenn wir in Deutschland über Reichtum und Armut sprechen, dann haben wir einfach ein Problem. Das Problem besteht darin, dass sozusagen der Reichtum in Deutschland eigentlich nicht besonders gut erforscht und erfassbar ist. Das heißt, wir haben verschiedene Umfragen, die immer wieder versuchen, sowas einzufangen, in denen das aber nicht besonders gut gelingt. Und das ist wichtig, einfach mal so im Hinterkopf zu behalten. Wenn wir hier nämlich jetzt zum Beispiel das bei der EVS sehen, der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe, dann muss man dazu wissen, dass die zum einen sozusagen freiwillig, eine freiwillige Haushaltsbefragung ist. Alle 5 Jahre findet die statt. Und dass die Vermögenden in diesem Land natürlich nicht besonders gerne über ihren Reichtum reden. Also die entziehen sich, wenn das freiwillige Befragungen sind, sowieso schon mal gerne solchen Angaben. Und man hat zudem das Problem, wenn wir jetzt auf die Einkommensermittlung gucken, dass diese Stichproben, die da genommen werden, gar nicht über einen bestimmten Wert hinausgehen. Also bei dieser Einkommens- und Verbrauchsstichprobe ist es zum Beispiel so, dass ich glaube, nur gefragt wird, wenn ob ein Haushalt über ein monatliches Nettoeinkommen von mehr als 18.000 Euro im Monat verfügt. Das heißt, bitte? Ja, das heißt, alles, was da drüber liegt, wird schon gar nicht mehr erfasst. Man kreuzt dann sozusagen an oder man gibt an, ja, das ist so bei mir, aber alles, was darüber stattfindet, kann gar nicht mehr erfasst werden. Das ist einfach ein Problem und das muss man so ein bisschen im Hinterkopf haben. Nun kann man sich dem Phänomen der Vermögensverteilung allerdings trotzdem ein bisschen besser annähern, und zwar über einen anderen Weg, nämlich dem sozioökonomischen Panel. Das ist eine Haushaltsbefragung, eine Langzeitbefragung, die jedes Jahr stattfindet von 12.000 Haushalten. Das heißt, da kann man sehr schön lange Trends abbilden, und die wird durchgeführt immer vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Und dieses Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat seit 2002 auch eine sogenannte Hocheinkommensstichprobe durchgeführt. Das heißt, die haben nach Mitteln und Wegen gesucht, tatsächlich sich dem Phänomen, wie ist Reichtum bei den bei den Reichsten verteilt, das ein bisschen besser zu erfassen. Und wenn wir uns das angucken, dann wird es interessant. Ich hoffe, man kann das sehen, weil diese Zahlen, die das DIW da nochmal ermittelt hat, nochmal deutlich höher liegen, was die Vermögenskonzentration angeht, als die Zahlen aus dem Armuts- und Reichtumsbericht. Ja, wir haben ja im Moment immer davon geredet, 10% haben ungefähr die Hälfte des Vermögens in Deutschland. Und hier sieht man, das ist viel mehr, nämlich in einem 10. Dezil, das sehen Sie sozusagen ganz links, ganz rechts, genau, links und rechts, immer so ein kleines Problem. Da sehen Sie, das ist nochmal deutlich angestiegen, und zwar von 57,9% auf 61,1%. Ja, also ein deutlich höherer Wert als in dem jetzt aktuellen Armuts- und Reichtumsbericht. Und was man an dieser Grafik auch sieht, ist sozusagen, dass es bis zum bis zum 6. Dezil, also 60%, eigentlich gar kein Vermögen vorhanden ist, beziehungsweise Schulden vorhanden sind. Was heißt das jetzt in absoluten Zahlen? Das ist ja auch mal interessant, um so ein bisschen so ein Feeling dafür zu bekommen, was stecken da eigentlich für Vermögenswerte in Euro ausgedrückt hinter. Es gibt da einerseits ja immer die Angaben, die so schön dann auch durch die Presse gehen. Ja, also jeder Deutsche besitzt rein statistisch betrachtet, oder jeder Einwohner in Deutschland, wenn er über 17 Jahre alt ist, im Schnitt, eine der letzten Zahlen war 88.000 Euro Gesamtvermögen. Das ist immer sehr schön. Ich denke dann auch mal, Mensch, super, wenn ich das hätte, dann sähe mein Leben schon so ein bisschen besser aus. Das ist natürlich nicht besonders aussagekräftig. Und aussagekräftiger ist es deswegen, auf einen anderen Wert zu gucken, den sogenannten Median. Das ist der Mittelwert. Das heißt, meine Kollegin Ulrike Herrmann aus der TAZ, Wirtschaftsredakteurin, hat das mal so schön beschrieben, wenn man quasi alle Bundesbürger in Höhe ihres Vermögens mal so in einer Reihe aufstellen würde und man ermittelt den Median, dann heißt es, genau jener Mensch, der in der Mitte dieser ganzen langen Kette von Menschen steht, der verfügt knapp über 15.000 Euro Vermögen. Ja? Daran sieht man, dass man sozusagen in Deutschland diese Zahlen, wenn es um statistische Durchschnittswerte geht, mit Vorsicht genießen sollte und ein genauerer Blick lohnt. Und man sieht eben, dass ein Großteil der Bevölkerung eigentlich kaum was an Vermögen besitzt. Vielleicht noch mal ein ganz kurzes Wort auch noch mal zu diesem obersten Zehntel. Das kann man natürlich auch noch mal genauer untersuchen und herausfinden, wie differenziert sich das weiter nach oben aus. Das haben Sie vielleicht auch alle sozusagen jetzt auch gehört in den Debatten. Da stellt man dann fest, dass sozusagen das berühmte Occupy-Prozent, also die 1% der Reichsten, in Deutschland mittlerweile 36% des gesamten privaten Nettovermögens ihr eigen nennen. Also es ist eine unglaubliche Konzentration, die da oben stattgefunden hat. Und wenn man nur auf das oberste Promille schaut, also 0,1%, dann sind es über 23% der Vermögenskonzentration. Ich habe trotz alledem noch mal auch nach Zahlen gesucht, um so ein bisschen auch noch mal die Ost-West-Unterschiede einfangen zu können. Da habe ich leider jetzt keine Medianwerte gefunden, aber es gibt da muss man jetzt leider noch mal so ein bisschen mit dem Durchschnittswert arbeiten oder dem Durchschnittsvermögen, aber auch das ist eben interessant. Also da sieht man eine unglaubliche Kluft, die da immer noch existiert. Wir hatten zuletzt im Westen ein privates Nettovermögen pro Person im Schnitt von 100.000 Euro und im Osten von 31.000 Euro. Und das ist im Osten in den letzten Jahren auch nochmal gesunken, inflationsbereinigt um mehr als 17%. Und die Erklärung ist dabei vor allen Dingen, dass der Marktwert selbstgenutzter Immobilien in Ostdeutschland in den letzten Jahren gesunken ist. Wenn wir uns das nochmal weiter angucken, das ist auch nochmal eine Grafik aus dem Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung. Der zeigt eben nochmal diese Entwicklung des privaten Nettovermögens und seiner Zusammensetzung Anfang der 90er Jahre. Da sieht man eben, wie das gewachsen ist, dass wir 2011 mittlerweile rund 10 Billionen Euro privates Nettovermögen in Deutschland haben und vor allem auch nochmal das Geldvermögen, also das, was nicht in Betrieben und Immobilien steckt, deutlich zugenommen hat. Also gut, die Immobilienwohnbauten sieht man, hat auch nochmal zugenommen.
Wo sind die Betriebe jetzt drin? In Anlagegüter?
Ja.
Das ist Betriebsvermögen.
Genau.
Das ist immer wenig.
Aber die Verschuldung der Wirtschaft ist doch wesentlich höher, als was jetzt da ist.
Ja gut, ja, das ist ja private Nettovermögen bereinigt von Verpflichtungen, also das, was sozusagen in den vermögendsten Schichten tatsächlich vorhanden ist. Und Herr Zeiser hat das ja schon mal heute Morgen gesagt, es gibt zwei Seiten einer Medaille, also die positiven oder die sozusagen das Vermögen, was vorliegt auf der einen Seite, sind natürlich immer auch die Schulden der anderen. Genau, also das war vielleicht jetzt irgendwie die Frage oder die Bemerkung. Das heißt, demgegenüber steht immer auch eine Verschuldung von Haushalten, also in den unteren Dezilen sozusagen, wie die Statistiker das immer ausdrücken, oder eben auch des Staatshaushaltes. Und ich habe die Zahlen nochmal rausgesucht. Ich weiß nicht, ob Sie sie vorhin auch genannt hatten, also das Nettovermögen während sozusagen in den letzten 4 Jahren, also durchaus auch während der Finanzkrise, das private Nettovermögen nochmal gestiegen ist um 1,4 Billionen Euro, ist das staatliche Vermögen in den letzten 20 Jahren ist es jetzt allerdings berechnet dramatisch gesunken um 800 Millionen Euro. Ja? Also das heißt, wir haben ein Gap, der immer weiter auseinandergeht, dass wir sozusagen in den bei den Privaten immer größere Vermögensbestände haben und wir haben sozusagen auf der anderen Seite staatliche Schuldenberge, die immer weiter wachsen. Und Herr Zeiser hat es auch heute Morgen nochmal genannt, diese beeindruckenden Zahlen, wie das sozusagen auch nochmal explodiert ist, diese Schulden, der Schuldenstand des deutschen Staatshaushaltes mit der Bankenrettung, der sich auf über 80,5% war, glaube ich, so die letzte Zahl des Bruttoinlandsproduktes erhöht hat und vor der ganzen Bankenrettungsgeschichte eben bei, ich glaube, 68,5 knapp oder um den Wert herum lag. Und das ruft natürlich sozusagen die Frage auf, was muss da umverteilt werden, wie kann es umverteilt werden und ich will das jetzt nur mal hier so kurz reingehen, weil ich glaube, das ist einfach auch nochmal eine Debatte, die wir später führen werden. Genau, dann werde ich mal zu der zweiten Frage kommen, nämlich der Frage der Einkommensverteilung, also weg jetzt von den Vermögen, sondern hin zu der Einkommens- und sozusagen Verteilung, das heißt Lohneinkommen, Erwerbseinkommen. Und da war ja die interessante Debatte bei dem Armuts- und Reichtumsbericht, dass die Bundesregierung gesagt hat, naja, eigentlich sind wir jetzt gerade schon wieder an so einer Trendwende. Ja? Also die Ergebnisse sind, was die Einkommensungleichheit angeht, gar nicht so schlecht. Die Ungleichheitsschere geht nicht weiter auseinander, sondern wir haben sozusagen den Höhepunkt erreicht und ab jetzt ist es irgendwie, können wir wieder vorsichtig optimistisch sein. Das ist sehr stark verkauft worden. Und die Frage ist, was ist daran dran? Da muss man sich erstmal angucken, was in den letzten, vor allen Dingen 10 Jahren passiert ist bei den Reallöhnen. Die Wirtschaftswissenschaftler beschreiben das eigentlich als ein verlorenes Jahrzehnt, weil eben zwischen 2000 und 2010 wird dann oft mal so betrachtet, eine unglaublich schwache Lohnentwicklung stattgefunden hat in Deutschland und zwar flächendeckend. Das DIW hat es, also das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, hat es berechnet für diesen Zeitraum. Das heißt, die realen Bruttoerwerbseinkommen sind in diesem Zeitraum um 4,2% preisbereinigt gesunken. Also 4,2% weniger vorhanden an oder Rückgang an den Löhnen im Vergleich zu dem Jahr 2000. Und man kann sich das nochmal angucken. Das ist jetzt eine Folie, die ich mir von Verdi von den Internetseiten der wirtschaftspolitischen Abteilung geholt habe, die immer sehr gut also zu einzelnen Themen so richtige Blöcke bilden machen. Also das sind einfach auch gute Bildungsmaterialien, das kann man, ist sehr lohnenswert, da immer mal wieder drauf zu gucken, wie die das aufbereiten. Und man sieht eben hier über diese Jahre verteilt, 2000 bis 2010, können Sie an den roten Balken eben erkennen, wie sich die Löhne und Gehälter preisbereinigt entwickelt haben, dass wir also eine negative Lohnentwicklung hatten über die meisten der Jahre. 2010 geht es irgendwie zart so ein bisschen nach oben, da gab es Lohnzuwächse, nicht nur 2010, auch 2011 und 2012, die allerdings fallen sehr gering aus und haben jetzt auch schon wieder abgenommen im Jahr 2012, da komme ich auch nochmal drauf zu sprechen. Und interessant ist nochmal auch an dieser Reallohnentwicklung festzustellen, da wird ja oft gesagt, okay, das ist vor allen Dingen der Niedriglohnsektor schuld, der sich enorm ausgeweitet hat seit den Hartz-Reformen. Und das DIW hat sich das nochmal genauer angeguckt und es gibt eben eine interessante Entwicklung. Man kann tatsächlich einerseits sagen, dass der Niedriglohnsektor einen großen Teil sozusagen der Schuld, wenn man das mal so nennen will, trägt an dieser trägen Lohnentwicklung, aber eben nicht alles. Also der Niedriglohnsektor hat sich ja so entwickelt, dass er ab dem Jahr 2000 konstant ansteigt. 2000 lag er bei, hatten ungefähr 20% der Beschäftigten im Niedriglohnsektor eine Arbeitsstelle oder haben einen Niedriglohn verdient. Und das ist dann konstant gestiegen und bis zum Jahre 2006 auf rund 24%. Und danach ist es wieder so ein Stück weit gefallen auf 23% und seitdem stagniert es auf eben dieser hohen Ebene. Und die Forscher haben sich jetzt angeguckt, okay, wie korreliert das mit dieser gesamten Lohnverteilung über diese 2000er bis 2010er Jahre und stellen eben fest, ja, in den ersten 5, 6 Jahren geht es sozusagen vor allen Dingen auf die Entwicklung des Niedriglohnsektors zurück, dass da vor allen Dingen die Einkommensbezieher enorm verloren haben. Aber danach, also ab 2006, sind eigentlich alle Löhne flächendeckend gefallen. Also auch die der aus den Hochlohngruppen sozusagen. Und das ist natürlich nochmal ein besonders interessantes Phänomen, weil eigentlich ja durch den Strukturwandel der stattfindet in der Wirtschaft. Also qualifizierte Arbeitsplätze werden immer wichtiger, die Ansprüche an berufliche Qualifikationen wachsen. Die Löhne hätten eigentlich natürlich deutlich steigen müssen. Man kann sich jetzt auch nochmal anschauen, also das ist ja sozusagen die gesamte Entwicklung der Löhne in der Grafik dargestellt. Man kann sich das jetzt auch nochmal anschauen, vor allen Dingen für die unterschiedlichen Einkommensstufen. Und da sieht man eben auch, dass in den von 2000 bis 2010 diejenigen, die am meisten Lohneinbußen hinnehmen mussten, eben die Leute sind, die am schlechtesten verdienen, sowieso schon. Ja? Also man sieht sozusagen die unteren Balken, die roten, da hat es zum Teil Verluste bei den Bruttomonatseinkommen gegeben von über 20%. Während wir bei den obersten 10 oder den beiden obersten 10% Margen sozusagen sehen, da hat es Zuwächse gegeben. Zum Teil eben besonders deutliche in den Löhnen. Und das ist eben nochmal der zweite Punkt. Also wir haben nicht nur eine Einbuße bei den Lohnentwicklungen, sondern wir haben auch eine enorme Spreizung, die es da gegeben hat und die sozusagen natürlich diese Ungleichheit befördert. Trotzdem sagt die Bundesregierung jetzt, naja, so schlimm ist das ja jetzt irgendwie nicht mehr. Also wir kommen jetzt nochmal zu dieser positiven Umdeutung zurück. Die sagen, der Trend ist jetzt eigentlich gestoppt, seit 2007 ungefähr. Und das ist natürlich eine besonders gewagte Erkenntnis, die man da irgendwie verkaufen will, weil man muss sich vor Augen halten, dass es zwar seit 2010 wieder Lohnsteigerungen gibt, reale Lohnsteigerungen, in 2010 und 11 einmal um 1,5 und einmal um 1% und jetzt 2012 schon wieder ein bisschen weniger, um 0,6%. Aber, also das heißt sozusagen, der Trend geht schon wieder so ein bisschen runter und man muss natürlich gucken, wie sich jetzt konjunkturell die Lage weiterentwickelt. Vor allen Dingen aber ist es einfach so, die Ungleichheit ist gewachsen in den letzten 10 Jahren und sie stagniert im Moment auf einem relativ hohen Level. Da wird eben immer gerne von den Wirtschaftswissenschaftlern dieser genannte Gini-Koeffizient zu benutzt. Das ist so ein Wert, also der kann zwischen 0 und 1 changieren und je näher er an 1 liegt, desto größer ist die Ungleichheit in der Gesellschaft, die da betrachtet wird. Und wenn man sich das anguckt, wie sich das in den letzten Jahren entwickelt hat, dann sieht man eben, im Jahr 2000 lag dieser Koeffizient noch bei 0,26 und er ist dann angestiegen 2005 auf 0,29 und jetzt ein bisschen abgeflacht auf 0,28. Aber das ist natürlich irgendwie sozusagen weit entfernt von der positiven Message, die man daraus eigentlich ableiten kann. Ja? Also da gibt es meiner Meinung nach überhaupt keine Trendwende, beziehungsweise man müsste sehen, wie sich das in den nächsten Jahren weiterentwickelt. Dann würde ich noch mal gerne eine Folie nur ganz knapp zeigen, auch noch mal, weil ja die interessante Frage ist, wie hat sich das eigentlich in der Krise entwickelt? Wie haben sich da die Löhne entwickelt, die Arbeitnehmerentgelte und sozusagen auch die Gewinne und also das Unternehmens- und Vermögenseinkommen? Da sieht man eben, es hat, wenn man das jetzt vom Jahr 2000 betrachtet, wie hier, das ist wieder eine Folie aus dem Armuts- und Reichtumsbericht, wird das Jahr 2000 mal so als Nullwert gesetzt und dann sieht man, wie sozusagen die Unternehmens- und Vermögenseinkommen davon galoppiert sind und sich das aufbaut bis ja, 2007, knapp 2008, dann setzt die Krise ein in der, und es geht sozusagen massiv nach unten. 2009 ist der unterste Punkt erreicht, aber danach, und das sehen wir eben jetzt schon wieder, ist einfach ein Anstieg schon wieder der Unternehmens- und Vermögensgewinne zu verzeichnen, während die Arbeitnehmerentgelte sozusagen nur jetzt ganz sacht ansteigen seit 2010 oder 2009 ungefähr, 2010 ist es eigentlich. Und man jetzt irgendwie gucken muss, wie entwickelt sich das in den nächsten Jahren, aber die Schere ist natürlich schon seit geraumer Zeit auseinandergegangen. Also Verdi hat es auch nochmal, die wirtschaftspolitische Abteilung, seit Anfang der 90er Jahre, also 10 Jahre weiter zurück, sich nochmal angeschaut. Und da haben wir einfach diese große Kluft, die da seit Jahren zwischen der Lohnentwicklung und den Gewinnen und sozusagen Vermögenseinkommen auseinandergehen. Ich möchte dazu auch noch mal eine andere Folie ganz kurz nur zeigen, weil ich finde, die wirtschaftspolitische Abteilung von Verdi, die bietet da immer gutes Material, mit dem man ziemlich anschaulich klar machen kann, was das eigentlich bedeutet. Die haben jetzt sich noch mal angeschaut, wie viel Wert schaffen denn eigentlich die Beschäftigten pro 100 Euro Lohn, den sie bekommen. Und auch da sieht man eben, es hat eine enorme Steigerung gegeben. Also Sie sehen, ich weiß nicht, ob man das von hinten lesen kann, dass es hier mal wieder mal so ein paar Ausschläge gab, aber dass der Trend eigentlich ist, dass die Beschäftigten für den 100-Euro-Lohn, die sie bekommen, eigentlich immer mehr Wert schaffen. Und der höchste Punkt ist im Moment erreicht gewesen im Jahr 2007, wo eben 182 Euro da verzeichnet sind. Dann geht das wieder so ein bisschen krisenbedingt runter. Und es ist jetzt leider auch nur bis 2010 aufgeführt, aber auch da wäre interessant, sich nochmal anzugucken, wie sich das für die nächsten Jahre entwickelt. Und diese ganze Frage von, dass in Deutschland die Löhne so hinterherhinken, der Produktivität, hat natürlich auch eine europäische Dimension. Und das ist natürlich gerade enorm wichtig. Wenn man sich anguckt, was sind auch die Krisenursachen, was könnte ein Weg sein, um gegenzusteuern? Und auch da sieht man eben, wie Deutschland, oder nicht wie Deutschland, sondern wie sozusagen Unternehmen und die Wirtschaft hier auch profitiert hat von dieser niedrigen Lohnentwicklung durch Wettbewerbsvorteile. Und das ist sozusagen nochmal eine Darstellung, wie Deutschland sozusagen das Schlusslicht in Europa in den letzten Jahren gewesen ist. Also das ist jetzt 2009 gegenüber 2000 dargestellt, was so eine Reallohnentwicklung ausgemacht hat. Und das ist, glaube ich, einfach immer wieder wichtig, in dieser europäischen Krise auch zu betonen. Es geht nicht irgendwie darum zu sagen, die anderen haben über ihre Verhältnisse gelebt, sondern es geht darum, sich zu fragen, wer hat eigentlich hier nicht profitiert von Produktivitätszuwächsen und wer hat eigentlich hier nicht teilgenommen an dem gesellschaftlichen Reichtum? Und was bedeutet das sozusagen auch für die europäische Konstellation? Ich gucke mal ganz kurz auf meine Uhr. Ah ja, okay. Ich würde gerne noch mal, weil jetzt dann doch schon eine halbe Stunde vergangen ist und ich auf eine Dreiviertelstunde eingenordet war, ganz kurz noch mal was sagen wollen zu der Entwicklung der Armut in Deutschland. Ich hoffe, das kann man halbwegs lesen. Die Armut ist im Gegensatz zur Reichtumsentwicklung in Deutschland natürlich besonders gut erforscht. Das hat natürlich auch was damit zu tun, dass da Sozialtransfers fließen, dass solche Dinge sozusagen protokolliert werden. Und da ist eben auch der Befund auffällig, dass diese Armutsgefährdungsquote, mit der die Wissenschaftler immer arbeiten, in Deutschland in den letzten Jahren gestiegen ist. Und Armutsgefährdungsquote, das zeichnet eben die Personen, die in Deutschland mit weniger als 60% des sogenannten Median-Einkommens auskommen müssen. Und das ist ein Wert, der dann jedes Jahr neu ausgerechnet wird. Und man sieht hier, die monatliche Armutsrisikoschwelle lag jetzt zum Beispiel im Jahr 2010 bei 993 Euro. Also wer so viel verdient oder weniger, wird sozusagen wird als armutsgefährdet bezeichnet. Und manche sagen auch ganz klar, er ist einfach arm. Und man kann, das sind jetzt Daten nochmal vom sozioökonomischen Panel, wo man jetzt in der Insgesamtentwicklung auch nochmal sieht, das Armutsrisiko ist in Deutschland seit dem Jahr 2000 und auch schon in den Jahren zuvor, aber ich habe es jetzt mal seit 2000 aufgeführt, deutlich angestiegen. Wir hatten 11,7% im Jahr 2000 und sind jetzt 2010 bei 13,9%. 2009 war es schon mal höher, laut dem sozioökonomischen Panel, nämlich bei 14,9%. Das sind jetzt ganz neue Zahlen, die auch im Armuts- und Reichtumsbericht auftauchen. Das heißt, dass diese Statistik legt nahe, das geht auch schon wieder ein bisschen runter. Das haben andere Daten, mit denen gearbeitet wird, also zum Beispiel der Mikrozensus, der das auch ermittelt, die sehen diesen Trend nicht. Also da geht sozusagen die Armutsrisikoquote weiterhin nach oben, auch in den letzten Jahren. Und worauf ich nochmal aufmerksam machen möchte, einfach auch, ist so eine Ausdifferenzierung, wie stellt sich das aber auch nochmal für unterschiedliche Gruppen dar? Also wir haben nochmal hier die Auffächerung auch in Westdeutschland und Ostdeutschland. Und wenn wir uns sozusagen einfach mal ins Jahr 2010 gehen, dann sehen wir, dass es einen enormen Unterschied gibt, nochmal bei der Armutsrisikoquote in West und Ost. Also die lag jetzt nach diesen Daten 2010 in Westdeutschland bei 12,5% und in Ostdeutschland eben bei 20,2%. Und man sieht, sie ist in Ostdeutschland auch über die Jahre hinweg einfach permanent angestiegen. Es gibt eine kleine Abflachung mal 2005 und 2006, aber dann geht es eigentlich schon wieder immer nach oben. Und Wenn man sich auch noch mal besondere Gruppen anschaut, wer ist eigentlich in Deutschland vor allen Dingen von Armut betroffen, dann muss man an erster Stelle nennen natürlich Leute, die arbeitslos sind. Man muss nennen Alleinerziehende, bei denen 40-prozentiges Armutsrisiko besteht. Man muss junge Erwachsene nennen, da wird dann gerne argumentiert, naja, die stehen ja erst am Berufsanfang und so weiter und so fort. Da spiegelt sich aber natürlich auch wieder, dass ein großer Teil der jungen Menschen heute tatsächlich in den Niedriglohnsektor erstmal reinkommen und es für viele dann auch nicht so richtig leicht ist, da wieder rauszukommen. Und wir haben, das steigt noch nicht so sonderlich stark an, aber es ist absehbar, dass es natürlich ansteigen wird, ein wachsendes Armutsrisiko bei Rentnern und Pensionären. Was vor allen Dingen aber auch noch als Trendentwicklung interessant ist, ist eine Entwicklung, die hier der Paritätische Wohlfahrtsverband nochmal dargestellt hat in der Grafik. Und zwar, es gibt ein Auseinanderklaffen. Ja? Also das Armutsrisiko verhält sich nicht mehr parallel dazu, wie sich die Arbeitslosigkeit entwickelt oder wie sich sozusagen der Bezug, die Quote derjenigen, die Hartz IV in diesem Land beziehen, entwickelt, sondern das geht auseinander. Und das ist einfach auch nochmal ein Hinweis darauf, dass allein in Arbeit zu sein nicht mehr vor Armut schützt. Und das führt uns natürlich nochmal zu dieser ganzen Debatte, was sich in den letzten Jahren auch durch diese Hartz-Agenda im Niedriglohnsektor getan hat, aber auch beim Ausbau der sogenannten atypischen Beschäftigungsverhältnisse, also dem Ausbau massiv von Minijobs, wo es heute ungefähr rund 7 Millionen Frauen und Männer gibt, vor allen Dingen Frauen und vor allen Dingen interessanterweise in Westdeutschland, die in solchen 400-Euro-Minijobs stecken und wo es zum Teil auch gar keine anderen Arbeitsverhältnisse mehr gibt, die angeboten werden. Im Einzelhandel ist es vor allen Dingen so. Das führt uns eben zur explosionsartigen Vermehrung der Leiharbeit, aber auch zum vorsichtigen Anstieg sozusagen der befristeten Arbeitsverhältnisse. Da ist es nicht ganz so deutlich zu sehen und natürlich auch eine Zunahme der Teilzeitbeschäftigung, wo ich finde, man natürlich vorsichtig mal so ein bisschen gucken muss. Teilzeit ist ja für viele ein gewolltes Arbeitsmodell, aber an welchem Moment ist sie eben gekoppelt mit niedrigen Einkommen? Genau, und ich würde es dazu jetzt mal belassen mit sozusagen der Analyse, wie hat sich das entwickelt in den letzten Jahren und würde einfach nochmal ganz kurz auf so Perspektiven zu sprechen kommen und die Frage, was kann man denn tun? Also ich glaube, wenn es sozusagen darum geht, was man tun müsste an vorderster Stelle, dann wäre das zum einen natürlich die Umverteilungsfrage, also sozusagen, wie kann man über Steuern umsteuern und Vermögen umverteilen? Da gibt es ja verschiedenste Ideen von der Einführung der Vermögenssteuer bis hin zu der Einführung einer Vermögensabgabe, zur Erhöhung der Einkommenssteuersätze im obersten Bereich. Dann ist natürlich die große Frage der Begrenzung der Managerbehälter, aber auch gut. Und das ist natürlich die große Frage der Regulierung am Arbeitsmarkt und der Finanzmärkte natürlich auch, wie Herr Zeiser das schon gesagt hat, aber auch am Arbeitsmarkt, die eigentlich stattfinden müsste, wo ja viel debattiert wird vom Mindestlohn über tatsächlich auch die Frage, müsste man nicht die Minijobs wieder abschaffen, muss man Leiharbeit regulieren, wie kann man sie regulieren, die Frage nach Equal Pay und Equal Treatment, also dass die so viel verdienen müssen wie Stammbeschäftigte oder vielleicht auch noch einen Prekaritätszuschlag bekommen. Da ist aber auch die Frage im Raum, dass eigentlich die Tarifbindung gestärkt werden muss, weil man bei diesen Lohnentwicklungen sieht, dass natürlich es vor allen Dingen die Tariflöhne sind, die überhaupt die die Lohnverteilung noch nach oben ziehen. Aber wir ein immer stärkeres Phänomen haben, dass die Tarifbindung in Deutschland abnimmt und sozusagen immer weniger Leute unter Tarifverträgen arbeiten und das eben auch ein Problem ist, was sich in sinkenden Reallöhnen niederschlägt. Und ich finde, man ist im Moment in Deutschland in einer interessanten Situation. Wir haben einerseits durchaus in der Öffentlichkeit eine Debatte und eine Sensibilität für dieses Thema Ungleichheit. Ja, es gibt viel Unmut und es gibt sozusagen zum Teil vielleicht auch sehr oberflächliche Blicke darauf, aber sie sind eben da. Es gibt eine Empörung zu sagen, eigentlich ist Reichtum hier ungleich verteilt. Diese explosionsartigen Steigerungen bei den Managergehältern, das ist irgendwie nicht mehr hinzunehmen. Wir befinden uns aber andererseits natürlich auch jetzt gerade in dieser Phase, die auf den Bundestagswahlkampf zugeht. Und da merkt man natürlich, wie an allen und Ecken ideologisch auch gekämpft wird und wie natürlich auch die Debatte um den Armuts- und Reichtumsbericht da versucht wird, dass die einen Munition rausziehen und die anderen Munition rausziehen. Und man hat einerseits das Gefühl, es gibt so ein Windows of Opportunity, ja, also zum Beispiel bei diesen ganzen Arbeitsmarktreformen tatsächlich eventuell mit der nächsten Bundesregierung an bestimmten Punkten so ein bisschen nachzusteuern. Man weiß es letztendlich nicht, ob Herr Steinbrück sich dann tatsächlich irgendwie einfangen lässt oder nicht. Aber das Problem ist natürlich gerade auch für die Linke, die aus diesem Wahlkampf gerade erwächst, dass diese Themenfelder gerade besetzt sind. Ja? Und das finde ich ein total spannendes Phänomen und sozusagen die große Frage auch, wie man damit umgeht. Also die sämtliche Parteien von SPD, CDU bis hin selbst zur FDP haben verstanden, dass sie dieses Feld soziale Gerechtigkeit besetzen müssen bis zu einem gewissen Punkt und sind jetzt angetreten und reden von Mindestlöhnen oder Lohnuntergrenzen, auch wenn das dann alles völlig verwässerte Konzepte sind und irgendwie Regulierung von Leiharbeit und dass man auch so ein bisschen was gegen die Managergehälter tun will, die explodieren, indem man auch einführen will, dass man das zwar nicht gesetzlich regelt, aber die Hauptversammlung der Aktionäre da irgendwie sozusagen dem Einhalt gebieten könnte. Und das ist sozusagen für mich eine völlig offene Frage, wie eine Linke damit auch umgeht. Also wie sie versucht, in diesem Terrain auch zu bestehen mit ihren Forderungen. So wie immer, ja gut. Und die andere Frage ist natürlich, wir haben es jetzt ja gerade auch in der Debatte nochmal über die Agenda 2010 gesehen, das ist ein Kampffeld, ja, das wird, war auch interessant, wie das in diesem Jahr auch schon wieder so massiv besetzt worden ist, um das, wer da Deutungshoheit erlangen will, und wir haben auch gesehen, es gibt einfach wieder die neuen Debatten um, wir brauchen eigentlich eine Agenda 2020, und ganz ehrlich, also ich sehe einerseits bestimmte Chancen, Themen voranzutreiben, was sozusagen eine Umverteilung angeht. Ich sehe aber auch ein großes Problem natürlich in dieser ganzen Krise im Euro-Raum, weil das natürlich zurückschlägt auf Deutschland. Ja, also wir haben jetzt im Moment eine Situation, wo Deutschland vorangeht und sagt den anderen Ländern immer wieder sagen will, wir wissen eigentlich, wie es gemacht wird und ihr müsst jetzt auch eure Arbeitsmärkte reformieren, Agenda 2010 jetzt bitte hier mal exportieren. Und es gibt diese ganzen Mechanismen ja jetzt schon, die auf EU-Ebene eingeführt worden sind, zur sozusagen Verbetrieblichung der Lohnfindung, den Lohnkorridoren, die da ermittelt werden. Und da ist für mich sozusagen die große Frage, wie wird sich das in den nächsten Jahren entwickeln, weil die große Gefahr ist, dass sowas auch wieder hierhin zurückschlägt, weil man natürlich sieht, dass in den letzten Jahren jetzt gerade in Griechenland, in Spanien die Lohnstückkosten gesunken sind. Und wenn dieser Wettbewerb nach unten jetzt stattfindet in diesen anderen europäischen Ländern und die Löhne da gedrückt werden, dann wird es natürlich irgendwie relativ schnell auch wieder heißen, auch wir hier müssen nachsteuern, unsere Wettbewerbsfähigkeit ist sozusagen schon wieder beschnitten, auch hier muss man dran gehen. Und das ist sozusagen das Spannungsfeld, in dem natürlich jetzt auch die Bundestagswahl stattfinden wird. Soweit von mir dazu.